Herzlich willkommen zur Auferstehung meines Podcasts. Nach Jahren der Abstinenz habe ich mich entschlossen, wieder etwas für die Ohren zu tun. Und damit meine ich nicht, dass ich sie waschen möchte, sondern dass es was auf die Ohren gibt. Fangen wir mit den Büchern an. Gelesen habe ich Sissi. Na, wo jetzt? Also, gelesen habe ich Sissi, die Vampirjägerin von Claudia Kern. Und der Untertitel lautet Scheusalsjahre einer Kaiserin. Der Roman ist ein sogenannter Mash-up. Das heißt, er nimmt traditionelle, altbekannte Themen, wie eben in diesem Fall Sissi, und mixt sie mit Horrorelementen. Das kann lustig sein, wie zum Beispiel bei Heidi und die Monster. Es kann aber auch sehr bemüht wirken, wie eben in dem vorliegenden Fall. Jetzt besteht durchaus die Möglichkeit, dass mich das Buch deswegen nicht erreicht hat, weil ich der ganzen Sissi-Thematik nicht abgewinnen kann. Weder interessiert mich die Epoche geschichtlich, noch hat mich hier Romy Schneider aus den Socken gehauen. Ich war schon immer der etwas kernigere Typ. Haha, 5 Euro in die Wortwitzkasse. Und von daher konnte mich das Buch überhaupt nicht erreichen. Wer es dennoch ausprobieren will, wer Spaß hat an diesem Mashup, es umfasst 316 Seiten, kostet 12,95 und ist bei Panini erschienen. Das nächste Buch, über das ich sprechen möchte, kommt aus Österreich. Es heißt The Nazi Island Mystery, ein Fall für Kate Blanchett, und ist an Skurrilität und Absurdum kaum noch zu überbieten. Erschienen ist das Buch bei Evolver Books. Es ist eine ungekürzte Ausgabe. Der Autor nennt sich R. Evolver. Ein Taschenbuch, 140 Seiten für 8,90 €. Es geht um eine Agentin des MI6. Es spielt in der Zukunft und die Nazis haben in Deutschland ein viertes Reich gegründet, wobei das hier kein Buch für den Kampf gegen Rechts ist. Dazu ist es einfach viel zu humorvoll geschrieben. Im Grunde geht es um einen Mordfall, den eben Kate Blanchett in Wien zu lösen hat, und am Ende trifft sie dann die bizarrsten Figuren. Das Interessante ist, dass der Autor weder vor Sex noch vor Gewalt oder Drogen Halt macht, was ich selbst ganz erfrischend finde. Und um einen kleinen Einblick zu geben, lese ich einfach mal so die erste Seite vor. Regel Nummer 1. Heb nie das Telefon ab, wenn du auf einem Trip bist. Regel Nummer 2. Steig nie in ein Flugzeug, wenn du schwebst. Regel Nummer 3. Steck dir deine Regeln in den Arsch, wenn deine Königin dich ruft. Ich hatte also das Telefon abgehoben und war dem Ruf der Krone gefolgt, mit dem Endergebnis, dass ich jetzt in einem Airbus A380 der British Airways neben einem Kerl saß, der aussah wie Goofy. Mir war gar nicht gut. Die Roten zeigten einmal mehr ihre fatale Wirkung, die sich jedes Mal einstellte, wenn ich vor lauter Stress irgendwo zwischen Rausch und Realität hängen blieb. Im Augenblick war es kaum auszuhalten. Die Schlappohren von Goofy wuchsen ins Unermessliche und er sah so furchtbar traurig aus. Alles explodierte. Zuerst mein Gehirn, unmittelbar darauf die Maschine. Sie verabschiedete sich samt dem Kapitän, den 3 oder 4 Flugbegleitern und den Dutzenden Passagieren, wurde eins mit dem zentralen Gedankengebäude eines übergeordneten Organismus, dessen Aufgabe es war, Triebwerke irdischer Flugmaschinen zu schlucken und wiederzuverwerten. Sogar die Satelliten über uns, irgendwo weit oben im Orbit, lösten sich in ihre Atome auf. Hinten, im letzten Winkel meines Bewusstseins, spielten sich unglaubliche Szenen ab. Scharlachrote Mösen fraßen das ganze Universum. Schmatzend schluckten ihre gefräßigen Lippen die Zeit, die Unendlichkeit. Mein Magen rebellierte. So viel also zu der ersten Seite des Buchs, und es macht, denke ich, schon recht deutlich, in welchem Stil der Roman verfasst ist und was den Leser noch erwartet. Und das war bei weitem noch nicht die härteste Szene. Für Leute, die es deftig mögen, unbedingt zu empfehlen. Ich war total begeistert von dem Buch. Und ja, wenn man es einmal gelesen hat, möchte man auch gleich wissen, wie es weitergeht. Und zum Glück ist auch schon Nachschub angedroht. Also, Evolver Books, auf jeden Fall merken, The Nazi Island Mystery, ISBN 978-3950255805, ja, oder so. Kommen wir zum letzten literarischen Erguss, wobei es sich diesmal nicht um einen Roman handelt, sondern um einen Comic. Bomb Queen von Jimmy Robinson, bereits 2004 im Original erschienen mit dem Titel Woman of Mass Destruction, nun bei Panini neu aufgelegt mit dem Titel Sexbombe, die bläst dich weg. Es handelt sich um einen Sammelband, 4 einzelne Geschichten sind enthalten. Bomb Queen ist eine böse Heldin in einer fiktiven Stadt. Sie hat dort ihre Regierung sozusagen aufgebaut. Der Stadt geht es recht gut, denn es gibt ein Viertel, in dem das Verbrechen zugelassen ist, aber dafür auch Steuern bezahlen muss, sodass es der Stadt an Geld nicht mangelt. Der Bürgermeister ist eine Marionette von Bomb Queen und alle sind eigentlich glücklich. Wären da nicht Bürgermeisterwahlen und ein neuer Kandidat gerne Ordnung in die Stadt bringen möchte. Er versucht das mit allerhand Mitteln. Und Bomb Queen hat gut zu tun, um ihr Reich zu erhalten. Der Comic ist sehr zynisch. Er hat enorm viele Anspielungen auf Superhelden-Comics, wie man sie kennt. Und er macht auch vor sexuellen Anspielungen nicht halt. Es ist also ein Comic für Erwachsene. 128 Seiten, durchweg farbig, für 14,59 € erschienen bei Panini. Ein Comic, den man sich auf jeden Fall holen sollte, wenn man denn Comics mag. Damit genug von den Büchern, kommen wir nun zu etwas völlig, ganz, absolut anderem. Oder auch nicht, wir kommen zu den Filmen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein großer Fan von Resident Evil bin, sowohl von den Spielen als auch von den Filmen. Und nachdem ich mir den vierten Teil schon im Kino reingezogen habe, konnte ich natürlich nicht anders und habe mir auch die DVD ausgeliehen. Und wieder einmal hat sich gezeigt, wie klasse dieser Film doch ist. Es ist meiner Meinung nach nach dem ersten Teil der beste. Vor allen Dingen, weil er in den ersten 5 Minuten mit allem Schluss macht, was seine Vorgänger sozusagen aufgebaut haben. Die Klone weg, die übersinnlichen Fähigkeiten von Alice weg. Und ab dann beginnt der Regisseur seine Geschichte neu zu erzählen. Und das tut er. Er macht das sehr spannend. Er geht einen etwas anderen Weg, als man das bisher kannte. Und am Ende ist dann schon klar, es wird einen fünften Teil geben. Der Cliffhanger ist unübersehbar. Es endet einfach und man möchte einfach sofort wissen, wie es weitergeht. Muss sich aber gedulden, bis dann irgendwann die Dreharbeiten anfangen, abgeschlossen sind, Post-Production und. Vermutlich wird das jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren nichts. So lange muss man darben. Aber man kann sich hier immer wieder die ersten 4 Filme anschauen und da jetzt auch ein neues Resident Evil demnächst als Spiel erscheinen wird, kann man dort zuschlagen, man kann auf dem iPad, auf dem iPhone spielen und man kann die Bücher lesen und man kann einen Comic lesen. Der liegt momentan auf meinem Nachttisch als Rätsel-Exemplar. Dazu werde ich im nächsten Podcast auf jeden Fall mehr sagen. Sehr viel beschaulicher als bei Resident Evil geht es in der britischen Krimiserie Lewis zu. Es handelt sich dabei um diese typischen englischen Krimis, die das beschauliche Leben auf dem Lande zeigen. In diesem Fall ist es Oxford. Und obwohl es dort so beschaulich und friedlich und geruhsam zugeht, sterben ständig Leute und das auf teils bizarre Art und Weise. Gut, dass es intelligente Kommissare wie eben Lewis gibt, gespielt von Kevin Wardley. wer hier ermittelt und die bösen Buben zur Strecke bringt. Erschienen ist die dritte Staffel inzwischen bei Edel. Das originale Produktionsjahr ist 2008 und momentan läuft eben diese dritte Staffel auch im ZDF sonntagsabends und hat dort Barnaby abgelöst. Die Sammlung enthält vier Fälle von Musen und Morden, Mörder in eigener Regie, eine Frage der Perspektive und ein letzter Blues. Die Fälle sind sehr unterschiedlich und nach den ersten drei hatte ich den Eindruck, dass die Macher etwas gegen Frauen haben, denn immer waren Frauen die Täter. In der vierten war es dann Gott sei Dank etwas anderes, so dass sich dieser Eindruck wieder relativiert hat. Insgesamt ist die Serie nicht ganz so humorvoll wie Barnaby, lebt aber mehr von dem Verhältnis des Hauptdarstellers zu seinem Sidekick. Anders als bei Barnaby ist es nicht der etwas ja, trottelige Assistent, sondern ein durchaus gebildeter Mann, der andere Schwerpunkte setzt als sein Vorgesetzter. Eine sehr gute, sehr sehenswerte Serie. Wie gesagt, jetzt bei Edel erschienen, kostet 29,99 oder samstagsabends kostet es nichts. Der letzte Film beweist, dass gute Horrorfilme auch aus Australien kommen können. Es geht um Prey, Outback Overkill, in Australien 2008 bereits erschienen, hier in Deutschland bei Musketier Media 2011. Eine Gruppe von jungen Leuten fährt ins Outback, um dort Spaß zu haben. Sie werden von einem garstigen Typen mit schwarzer Magie aufgespürt, verfolgt, wie auch immer. Und dann geht es zu wie bei den 10 kleinen Negerlein. Am Ende geht es nur noch ums Überleben. Und ja, wer dann überlebt und wer nicht, verrate ich an dieser Stelle nicht. Auf jeden Fall kommt der Film relativ frisch daher, auch wenn man jetzt denken möchte, naja, das hat man ja alles schon mal so oder so ähnlich gesehen. Er macht einfach Spaß beim Zuschauen, kostet 12,99 €, sollte aber auch in jeder Online-Videothek inzwischen ausleihbar sein. Es gibt ihn, soweit ich weiß, in einer FSK 18 und in einer FSK 16 Variante. Ich empfehle dringend die FSK 18 Variante. Denn ansonsten könnte die ganze Sache doch etwas langweilig werden, wenn die schönen Splatter-Szenen nicht drin sind. Die Computerthemen. Bei mir steht heute an Microsoft Office 2011 für Mac. Es löst die Ausgabe 2008 ab. Es gab eine 30-Tage-Testversion, die ich mir runtergeladen habe. Die 30 Tage sind fast um, sodass ich ein Fazit ziehen kann. Bei Word neu hinzugekommen ist eine Seitenleiste, wie man sie bereits aus Pages kennt. Dort kann ich zum einen mir die Kapitel sehr übersichtlich anzeigen lassen und sie auch per Klick direkt annavigieren. Das ist sehr praktisch, will ich etwas nachschauen, will ich Änderungen vornehmen, was ja bei einem Roman eben mal passieren kann. Zum anderen werden in der Seitenleiste auch die Suchbegriffe angezeigt, wenn ich ein Wort oder einen Begriff oder auch einen Satz suchen lasse. Ich kann sie dann ebenfalls über einen Klick direkt annavigieren und sie werden vor allen Dingen im Kontext dargestellt. Das ist überaus praktisch. Word 2011 macht damit einen guten Eindruck. Es hat sich an den entscheidenden Stellen weiterentwickelt. Die Arbeit geht schneller von der Hand. Es lohnt sich also hier umzusteigen. Dann habe ich mir aus dem Paket noch angeschaut Outlook. Outlook ist das erste Mal wieder bei Office dabei und löst Entourage ab. Entourage war ja das Programm oder der PIM, auf den die meisten Office-Nutzer eingeprügelt haben, weil er eben vieles nicht konnte, was Outlook kann. Nun also ist Outlook dabei. Und gleich nach der ersten Installation stellte sich raus, auch Outlook kann vieles nicht, was man in der Windows-Welt kann. Zum Beispiel war keine Synchronisation mit iCal möglich und damit auch nicht mit angeschlossenen iPhones. Das war ein riesengroßes Problem und führte zu einem wahren Aufschrei der Nutzergemeinde, wenn man so will. Microsoft hat das mit einem Service Pack inzwischen geändert. Das heißt, die Synchronisation mit iCal und iPhones über iTunes geht. Was nach wie vor nicht geht, ist eine Synchronisation mit MobileMe. Und zwar, weil zum einen Apple den Link zwischen Apple Sync und MobileMe gekappt hat und zum anderen Microsoft mit Outlook CalDAV nicht unterstützt. Warum, wissen die Götter in Redmond, vielleicht auch nicht. Jedenfalls geht es nach wie vor nicht. Ansonsten bietet Outlook all das, was man so erwartet. Notizen, Kalender, E-Mail, Aufgaben. Alles lässt sich über iTunes, wie gesagt, synchronisieren, intern oder auch mit dem iPhone. Wobei Aufgaben auf dem iPhone wiederum ein neues Thema sind oder ein altes anderes Thema, denn das iPhone unterstützt keine Aufgaben, es gibt dafür keine App von Apple. Man muss also auf andere Software ausweichen. Ich löse das mit Todo von Apigo. Hat den Vorteil, dass sich das Programm wiederum über iCal synchronisieren lässt. Und dadurch, dass Outlook auf iCal zugreift, kann ich also über Outlook und iCal auch Aufgaben auf dem iPhone synchronisieren. Puh. Das ganze Office ist schneller geworden, obwohl es immer noch kein 64-Bit unterstützt. Aber Microsoft ist hier auf dem richtigen Weg und es macht Spaß, damit zu arbeiten. Thema Facebook. Jeder kann es, jeder hat es, jeder nutzt es. Ich auch und das gleich in mehrerer Hinsicht. Zum einen unter meinem ganz normalen Namen, Gunter Ahrensen. Dort poste ich über Gott und die Welt alle verschiedenen Themen. Dann habe ich eine Autorenseite, wo es eben nur um mein Schaffen geht. Und dann gibt es auch noch die Geisterspiegelseite, wo ich aktiv bin. Dort gibt es jeden Tag einen TV-Tipp. Wir informieren über Updates. Wir hatten jetzt ein Facebook-Special zum 30-jährigen Bestehen der Larry Brent-Serie. Und demnächst wird es dort noch was ganz Tolles geben. Es lohnt sich also auf jeden Fall reinzuschauen. Vor allen Dingen, wenn man halt Spannungsthemen mag, wie wir sie im Geisterspiegel vorstellen. Facebook ist eine tolle Sache. Ich bin total begeistert. Und ja, einfach mal reinklicken, mich adden und eine Nachricht hinterlassen. So, damit möchte ich den ersten neuen Podcast auch schon beschließen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet euch rein, wenn es beim nächsten Podcast wieder um Bücher, Computer, Filme, Spiele, dies und das geht. Für diejenigen, die es interessiert, entstanden ist dieser Podcast auf GarageBand von Apple, aufgenommen auf einem MacBook von Apple und eingesprochen mit einem Headset von Apple. Wer jetzt denkt, ich bin ein Apple-Fan, nein, wie kommt denn auf diese dumme Idee? Also, macht's gut, bis dann und tschüss.